Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Birgit Becker am Mikrofon. Berlin hat frei und damit hat es wohl funktioniert. Dieser Frauentag erfährt mehr Aufmerksamkeit als viele zuvor. Gilt auch für diese Sendung. Hier soll es jetzt gehen um Frauen und ums Geld. Schwierige Beziehung. Nicht, weil es so viele schwache Witze darüber gibt, sondern weil es viele Frauen gibt, die sich nur wenig um ihr Geld im Alter kümmern. Darüber habe ich mit Annika Peters gesprochen von der Frauenfinanzberatung in Stuttgart und sie zunächst gefragt, ob das Interesse wächst an Geldthemen, an den eigenen Finanzen.
Also das Interesse von Frauen an Geldthemen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Sie interessieren sich da stark für die Gestaltung ihrer Finanzplanung und das stellen wir vor allem in allen Altersgruppen und auch in allen Lebenssituationen fest. Wir merken auch, dass das Interesse an Finanzbildung deutlich zunimmt. Zum Beispiel bei unseren Workshops, die regelmäßig stattfinden, haben wir deutlich mehr Teilnehmerzahlen in den letzten Terminen bemerkt als davor.
Dann kommen zu Ihnen natürlich die Frauen, die sich tatsächlich interessieren. Was haben Sie denn für einen Eindruck, wie vorgebildet, wie gut eingelesen sind die denn?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Frauen, die sich bereits sehr viel auch übers Internet eingelesen haben, über Blogs oder über Bücher und Zeitungen. Aber meistens sind sie dann doch noch unsicher und möchten gern alles bis ins Detail verstehen und eben auch, dass man ihnen zuhört und ihre Bedürfnisse versteht.
Ist das sonst nicht der Fall?
Es wird häufig, gerade in der Finanzbranche, die sehr männerdominiert ist, eben nicht auf die Bedürfnisse eingegangen, sondern sehr klar bestimmte Produkte oder auch Angebote angepriesen, die vielleicht gar nicht zu der jeweiligen Lebenssituation passen. Man muss da meistens sehr gut zuhören. Die Finanzen sind auch sehr ein sensibles Thema. Das kann sehr unterschiedlich sein. Und gerade bei Frauen gibt es doch Lebensphasen, die sich von denen der Männer unterscheiden, sei es mal eine Familienauszeit oder auch mal eine berufliche Veränderung oder eben auch das Thema Pflege der Angehörigen.
Daran liegt es ja auch vor allem, dass Frauen, wenn man den großen Durchschnitt betrachtet, meist weniger Geld zur Verfügung haben als Männer. Was sind denn vor allem die Probleme, mit denen Frauen sich an Sie wenden?
Frauen haben dadurch, dass sie häufig eben auch Berufe wählen, die nicht so gut bezahlt sind und selbst in Berufen, wo es häufig eine Männerdomäne ist, auch weniger verdienen, weniger Einkommen zur Verfügung. Trotzdem stellen wir fest, dass Frauen sehr, sehr hohe Sparraten haben. Das heißt, sie schaffen es trotz des niedrigen Gehaltes eben auch was zurückzulegen. Nur es wird in die falschen Kanäle geschickt. Das heißt, sie legen es sehr sicherheitsorientiert an. Viel Geld sammelt sich auf dem Tagesgeldkonto an und verliert gerade durch Inflation eben an Kaufkraft, damit auch an Wert. Für die Altersvorsorge wird auch häufig viel zu sicherheitsorientiert gedacht. Das heißt, man denkt, das Geld muss sicher sein und verkennt gerade bei langen Laufzeiten die Chancen vom Kapitalmarkt.
Das heißt, sie ermuntern Frauen dann durchaus in Aktien zu investieren?
Ja, auch, und zwar in einem vertretbaren Maß, so dass es für die Frauen eben ist, dass sie sich damit noch wohlfühlen, aber gleichzeitig eben auch gute Renditen erwirtschaften können. Das heißt, es müssen nicht eine reine Aktienanlage sein, es kann eben auch mal ein ausgewogenes Management sein, so dass man eben sowohl sich damit wohlfühlt, aber eben auch für die Altersvorsorge genug zurücklegt.
Es gibt eine Untersuchung eines Sozialforschungsinstituts namens Delta über die Lebenssituation von teilzeitbeschäftigten Frauen. Und danach sagen 82% der verheirateten Frauen, sie würden darauf vertrauen, im Alter vom Partner finanziell abgesichert zu werden. Und sogar 52% der Frauen sagen das, die in einer nicht-ehelichen Gemeinschaft leben. Wie ist Ihre Erfahrung? Das könnte sich als schwerer Fehler erweisen.
Es hat sich häufig als schwerer Fehler erwiesen und gerade die Frauen brauchen dann finanziellen Rat. Es ist wichtig, dass wenn man diese Absprachen trifft, dass sich ein Partner mehr um Familie und Haushalt kümmert, dass man ganz klare Absprachen hat und diese auch schriftlich festhält. Das kann ein Ehevertrag sein, das kann aber auch ein Partnerschaftsvertrag sein. Und es ist eben wichtig, dass man da in eine Verhandlung geht, auf Augenhöhe mit dem Partner und seine Bedürfnisse auch finanziell hervorbringt.
Und das ist alltagsrealistisch, was Sie da sagen? Also diesem Rat folgen Frauen auch?
Ja, sie tun sich am Anfang ein bisschen schwer, dieses Thema in der Beziehung anzusprechen. Geld ist eben doch noch ein Thema, das in der Partnerschaft als eher unromantisch gilt. Aber es ist langfristig eben sehr, sehr wichtig, dass man das tut. Und wir geben den Frauen natürlich den Tipp und unterstützen sie auch dabei, da eben selbstbewusst mit dem Partner darüber zu verhandeln.
Um auf die Altersvorsorge nochmal zu sprechen zu kommen, 25% dieser befragten Teilzeitfrauen in der erwähnten Studie von Delta, die sagen auch, sie würden sich nicht mit ihrer Rente beschäftigen, weil ihnen das zu deprimierend sei. Begegnen Sie solchen Frauen?
Ja, es gibt viele, die eben in einer Schockstarre verharren. Das heißt, das eine Thema, dass es nicht interessant ist oder dass es deprimierend ist, aber auch, dass man sich eben auf Partner oder den Gesetzgeber verlässt. Aber auch das erweist sich langfristig wirklich als sehr gefährlich.
Um sowas wie eine goldene Regel aufzustellen, wie viel Geld muss man denn tatsächlich monatlich zur Verfügung haben, um sagen zu können, ja, dieses Geld kann ich auch sinnvoll nutzen, um mir eine Altersversorgung aufzubauen?
Das Wichtige ist, man muss auf alle Fälle beginnen. Selbst mit kleinen Sparraten über sehr lange Laufzeiten, das heißt, wenn Sie schon mit Anfang Mitte 20 anfangen im Monat 50 Euro zur Seite zu legen, dann können Sie über die lange Laufzeit bis zum Rentenalter hin schon große Beträge zusammensparen, die dann auch eine ordentliche Altersvorsorge garantieren können. Wichtig ist, dass man eine Planung erstellt und dass man individuell für sich ausrechnet, wie viel brauche ich denn zum Leben und wie viel Altersvorsorge muss ich denn bilden und was bedeutet das für meine Sparrate. Und dann kann ich nur raten, einfach mal beginnen. Selbst wenn man die Sparrate zu Beginn noch nicht schafft, mit kleineren Beträgen anfangen und jedes Jahr ein bisschen mehr dann obendrauf packen.
Annika Peters war das von der Frauenfinanzberatung in Stuttgart. Und nahe am Thema bleiben wir. Frauen verdienen rund 21% weniger als Männer. 6% sind es immer noch, wenn man Faktoren wie die höhere Teilzeitquote von Frauen oder die schlechtere Bezahlung in typischen Frauenberufen herausrechnet. Ein Instrument dagegen sollte das Entgelttransparenzgesetz sein. Warum das nicht oder nur sehr begrenzt funktioniert, Mischa Erhardt dazu.
Der Kern des seit 2017 geltenden Gesetzes steckt in der Mitte seines sperrigen Kurznamens. Es geht um Transparenz.
Das Novum an diesem Gesetz ist, dass erstmals ein Auskunftsanspruch für betroffene Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer geschaffen wird, der allerdings unter relativ strengen Voraussetzungen erst wirksam wird. Und solche Auskunftsansprüche hinsichtlich der Vergütung anderer Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, um eine Vergleichsmöglichkeit zu haben und überhaupt mal feststellen zu können, ob man als Frau in einem Unternehmen schlechter behandelt wird, was die Vergütung angeht, den gab es vorher noch gar nicht in dem Sinne.
Sagt Thomas Thees von der Rechtsanwaltsgesellschaft Luther. Das Recht auf Auskunft über die Bezahlung der Kollegen allerdings ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Das Unternehmen, in dem vorzugsweise Frau ihr Auskunftsrecht durchsetzen will, muss mindestens 200 Mitarbeiter haben. Zudem muss der oder die Nachfragende 6 Kolleginnen oder Kollegen des jeweils anderen Geschlechts benennen können, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Wenn das alles gegeben ist und schließlich die Auskunft über das Durchschnittsgehalt der Kollegen da ist, heißt das aber noch nicht, dass sich die Gehälter dann automatisch auch angleichen. Anja Wolstoff, Abteilungsleiterin Frauen- und Gleichstellungspolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund.
Sie haben danach zwar eine Auskunft in der Hand, müssen ihre Rechte aber immer noch per Klage durchsetzen, wenn sich im Betrieb nichts tut. Das heißt, sie stehen alleine vor der Aufgabe, vor allem dann, wenn es keinen Betriebsrat gibt.
Abgesehen davon, dass mit der möglichen Transparenz der Gehälter nicht auch ein Angleichen der Bezahlung verbunden ist, haben einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung bislang nur sehr wenige Frauen überhaupt die mögliche Transparenz wirklich eingefordert.
Es gibt ganz wenige Frauen, die den Auskunftsanspruch genutzt haben. Und man hat sozusagen keine wirkliche Übersicht darüber, ob der Auskunftsanspruch irgendwo zu nachhaltigen Änderungen geführt hat.
Das ließe sich ändern, indem die Hürden für die geforderte Transparenz gesenkt werden. Grundsätzlich möglich ist das, weil das Gesetz überprüft und auch korrigiert werden kann. Allerdings löst das nach Meinung von Wolstoff und ihren Kolleginnen nicht das Problem ungleicher Bezahlung von Männern und Frauen in den Betrieben.
Bevor wir sozusagen an dem Auskunftsanspruch ganz viel weiter schrauben und uns überlegen, wie der einfacher zu handhaben wird, sollte man gleich die Unternehmen verpflichten, zu gucken, wie halten wir es mit dem Entgelt und gibt es da ungerechtfertigte Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Dass dies notwendig ist, steht wohl außer Frage. Am Welttag der Frauen 2019 beträgt die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern in Deutschland noch immer rund 21%.
Der Bericht von Mischa Erhardt. Und im Dunstkreis des Themas bleiben wir, wenn wir nun nach Genf blicken, zum Autosalon dort. Eines der großen Branchenereignisse, die sich durch eine beachtliche Beharrlichkeit auszeichnen. Ein seltsames Verhaftetsein in Traditionen, auch wenn es zweifelhafte sind. Natürlich, neben die PS-starken Sportwagen und die Luxuslimousinen werden nun auch Elektroautos platziert. Aber weiterhin finden auf den Automessen Frauen mit der seltsamen Tätigkeitsbezeichnung Messehostess Beschäftigung. Über deren Zweck hat sich Marion Bartzen informiert. Erster Anlaufpunkt war der Stand des Reifenherstellers Pirelli.
Man muss sie suchen, aber es gibt sie noch. Die schönen Frauen als Autodeko. Ist das denn wirklich zeitgemäß? Es ist, sagt Claudia Schwarzer.
Ich denke, in der Automobilbranche ist das immer noch passend, dass die Fahrzeuge unterstützt werden, personell, ob das jetzt Ladies oder Herren sind. Man sieht ja auch viele junge Herren, die das unterstützen. Es geht mehr auch darum, da zu sein für Fragen und Antworten von Konsumenten wie auch von der Presse als Ansprechperson, nicht nur als Repräsentant.
Das klingt nicht wirklich überzeugend. Ich sehe nur Frauen und die Lady, die sich im kurzen, engen Kleid auf einem breiten Autoreifen platziert hat, ist klar fürs Fotoshooting da. Lange Beine, überschlagen, schräg gelegter Kopf mit großen Augen, roten Lippen, seidig glänzendem schwarzen Haar. Viele Fragen scheint das rein männliche Publikum nicht zu haben. 4 Hostessen sind an diesem Autostand. Alle groß, alle schlank, alle jung, alle schön. Reiner Zufall, sagt Standsprecherin Claudia Schwarzer und bleibt konsequent beim Ausdruck Ladies.
Wir haben jetzt keinen Kalender mit Parametern. Natürlich sind es eher große Ladies, die ein bisschen was Unterschiedliches dabei haben, von blond über brünett über rothaarige. Also darf das schon auch gut aussehen.
Tut es, aber eben sehr in eine Richtung. An allen Nachbarständen sieht das anders aus. Auch hier Hostessen, junge Frauen in gleichem Outfit, aber weniger geschminkt und nicht auf Autos oder Reifen sitzend. Sie stehen eher hinterm Infostand. Das ist, sagt Claudia Schwarzer, von Marke zu Marke und vom Anspruch her wohl sehr verschieden.
Wir sind eine italienische Marke und schauen natürlich, dass die Hostessen zu uns passen, die Models. Und dann ist noch der zweite wichtige Punkt sicherlich auch die Sprachen. Also die Mehrsprachigkeit ist ein großer, großer Faktor.
Ich wandere weiter und komme zum Stand des deutschen Uni-Startups Ego. Auch hier auffallend viele junge, gut aussehende Frauen. Zwei Unterschiede sind direkt erkennbar. Es fehlt der einheitliche Dresscode und die Namensschilder auf den Blusen sind deutlich größer. Der Doktortitel musste drauf.
Marion Bartzen war das. Frauen und der Genfer Autosalon und weshalb manche Zerrbilder ein sehr langes Leben haben. Noch einmal Weltfrauentag. Trotz zahlreicher Reformen kommt die Gleichstellung der Geschlechter in vielen Ländern nur langsam voran. Das zeigt ein neuer OECD-Bericht. Und mit dem beginnen die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Die Organisation hat sich die Situation in 180 Ländern angesehen. Tenor, Vorurteile und soziale Normen sorgten dafür, dass politische Verpflichtungen und Reformen oft nur halbherzig umgesetzt würden. Knapp die Hälfte der untersuchten Staaten verbiete es Frauen, bestimmte Berufe auszuüben. In einigen Ländern brauchten sie zudem noch die Erlaubnis des Ehemannes, um überhaupt zu arbeiten. Auch seien Frauen im Erbrecht schlechter gestellt. Und in der eigenen Familie erlebten Frauen in allen Regionen der Welt die größte Diskriminierung. Demnach übernehmen sie 75% der unbezahlten Hausarbeit und Betreuung. In der Frage, ob staatliche Kredite für den A380 zurückgezahlt werden, will die Bundesregierung, Zitat, alles einfordern, was uns zusteht. Im Moment würden die umfangreichen Kreditverträge geprüft, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums dem ARD-Hauptstadtstudio. Danach würden die Forderungen beziffert. Die Klarstellung ist eine Reaktion auf Äußerungen des scheidenden Airbus-Chefs Tom Enders. Er hatte angedeutet, dass Airbus den Rest der ausstehenden Kredite in Höhe von etwa 600 Millionen Euro nicht zurückzahlen wolle. Der Aufschwung am US-Arbeitsmarkt ist im Februar ins Stocken geraten. Die Regierung in Washington meldete nur 20.000 neue Stellen. Das ist die schwächste Zahl seit Sommer 2017. Im Januar waren es noch über 300.000 neue Jobs, die gemeldet wurden. Flüssig-Erdgas-Importe aus den USA in die EU haben im zweiten Halbjahr 2018 stark zugelegt. Seit der Abmachung zwischen EU-Kommissionschef Juncker und US-Präsident Trump im vergangenen Juli seien die Importe um 181% gestiegen, teilte die Kommission mit. Gründe für den Anstieg nannte die Brüsseler Behörde allerdings nicht.
Die Wirtschaftsmeldungen mit Sina Fröndrich waren das. Gestern hat Mario Draghi die für den Sommer des Jahres erwartete Zinswende ohne alle Umstände abgesagt. Die Konjunktur in der Eurozone sah nicht danach. Und tatsächlich mehren sich die Anzeichen für einen konjunkturellen Knick, was Europa nicht dazu beiträgt. Das kommt aus den USA und kommt aus China. Brigitte Scholz ist fast zusammen.
Die Sorgen der Anleger wachsen. Die Entscheidung der EZB, ihre Geldpolitik noch für längere Zeit sehr expansiv zu gestalten, hatte die Börse gestern schon verschreckt. Doch nun erhärten neue Konjunkturdaten die Einschätzung der Notenbank, dass die Wirtschaft sich eintrübe. So sind die Ausfuhren Chinas im Februar um ein Fünftel eingebrochen, so stark wie seit 3 Jahren nicht mehr. Auch die Importe sanken deutlich um mehr als 5%. Doch man müsse diese Zahlen relativieren, meint Jochen Rothenbacher, Portfoliomanager des Vermögensverwalters Prisma Investment.
Zum einen haben wir das chinesische Neujahr in der Zeit gehabt, was zu Verzerrungen führt, und auch der Handelskonflikt mit den USA hat möglicherweise zu Vorzieheffekten geführt. Von daher würde ich diesen Monat an sich nicht überbewerten, aber dass sich die Indizien für einen weiteren globalen konjunkturellen Abschwung verstärken, das ist unbestritten.
Das spürt auch der Euroraum und die deutsche Volkswirtschaft. So lagen die Auftragseingänge der deutschen Industrie im Februar um 2,6% unter denen des Januar und sogar um 3,9% unter dem Vorjahr. Im Maschinenbau fiel der Rückgang gegenüber dem Vorjahr mit 9% sogar noch höher aus. Das seien keine erfreulichen Zahlen, aber auch kein Anlass zur Panik, sagt Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ-Bank.
Strukturell glaube ich nicht, dass wir in eine Rezession hineingleiten, und zwar aus einem wichtigen Grund. Der Arbeitsmarkt ist weiterhin relativ fest. Wir haben immer noch eine Rekordzahl an Beschäftigungen. Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte steigen. Die Lohnabschlüsse sind relativ hoch, sodass eben die Einkommen der Haushalte das Wachstum über den privaten Konsum weiter stützen werden, sodass man hier eine Wachstumsabschwächung feststellen wird in Deutschland, aber eben keine Rezession.
Dass auch die EZB gestern ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum im Euroraum für dieses Jahr von 1,7 auf 1,1% zurücknahm, damit hatte Bielmeier gerechnet.
Das war eigentlich überfällig und hat jetzt letztendlich alle Zinsanhebungserwartungen herausgenommen. Aus meiner Sicht wirklich kein überraschender Schritt, weil die Konjunkturabkühlung ja schon länger sichtbar ist. Die Folgen für die Inflation werden auch sichtbar werden. Für die EZB selbst natürlich ein sehr schwieriges Umfeld, weil man ja in die konjunkturelle Abkühlung mit Nullzinsen reingeht. Also man kann de facto aus der normalen geldpolitischen Sicht die Zinsen ja auch nicht mehr senken. Und das ist eigentlich zurzeit die Herausforderung von Herrn Draghi.
Gestern schon schien Draghi zu spüren, dass er die Zukunft vielleicht doch etwas zu sehr in dunklen Farben gemalt hatte. Denn gegen Ende der Pressekonferenz stellte er klar:
I have dwelt long enough.
Ich habe jetzt lange genug über die Verschlechterung der wirtschaftlichen Aussichten gesprochen. Aber wir reden immer noch über eine Abschwächung des Wachstums. Die Wirtschaft expandiert, die Zahl der Jobs wächst, die Nominaleinkommen steigen. Und das sogar schneller als vor 1 oder 2 Jahren. Für Deutschland jedenfalls rechnen die meisten Ökonomen mit einer Konjunkturdelle und nicht mit einem nachhaltigen Einbruch. Der Rest des Euroraums könnte jedoch etwas härter getroffen werden.
Brigitte Scholtes war das. VW hat mit seinem Betriebsrat 2016 ein Sparpaket verabredet. Zukunftspakt wurde das genannt. Es sollte die Kosten bis zum Jahr 2020, also in einem Jahr, um 3,7 Milliarden Euro senken weltweit. 30.000 Stellen sollten dafür wegfallen, 23.000 in Deutschland. Wie es aussieht, soll es aber jetzt noch ein weiteres Sparpaket geben. Alexander Budde, die Frage an den Landeskorrespondenten in Niedersachsen. Was weiß man drüber?
Ja, VW-Konzernchef Diess, Birgit Becker, soll das fordern. So spekuliert das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise. Und das, obwohl VW auf der Jahrespressekonferenz, die am Dienstag ansteht, wieder neue Rekordzahlen präsentieren wird. Aber mit Blick auf die enormen Kosten für die Transformation, Stichwort autonomes Fahren, Elektromobilität, müsse ein neues Sparpaket her, rund 6 Milliarden Euro ab dem Jahr 2023. Das wird kolportiert. Und bei der Verwaltung zum Beispiel könnte man ja auch noch 5.000 bis 7.000 Stellen streichen. Dieser Vorstoß ist ganz offensichtlich fein abgestimmt mit den Eigentümerfamilien. Ihr Sprecher Wolfgang Porsche hat am Konzernabend beim Genfer Autosalon die Arbeitnehmerbank und namentlich Betriebsratsboss Osterloh als Bremser geschmäht. Die beharrt nämlich mit ihren Gründen auch, auch auf verkrusteten Strukturen. Tatsache ist, Sie sagten es, es gibt ja ein laufendes Sparprogramm. Der sogenannte Zukunftspakt ist gerade auf halber Strecke eingebogen und da sind die Einsparziele genannt. Sie sagten es, über die Altersteilzeitverträge auch der Personalabbau, vor allem aber die Arbeitsteilung zwischen den heimischen Standorten. Und dieser Pakt sollte eigentlich der schwachen Rendite der Kernmarke aufhelfen, aber dann gab es im letzten Jahr halt diese massiven Probleme mit dem neuen Abgaszyklus WLTP. Man hatte dann nicht die Motor-Getriebe-Varianten, die man gern gehabt hätte. Fahrzeugprojekte wurden zurückgestellt. Das hat VW Milliarden gekostet und mit den Gewinnen halt auch die Wirkung des Paktes aufgefressen.
Sie hatten ihn kurz angesprochen, den VW-Gesamtbetriebsratschef. Grundsätzlich, wie stehen die bei VW ja traditionell sehr starken Arbeitnehmervertreter zu den Plänen jetzt?
Ja, Osterloh keilt in der Braunschweiger Zeitung zurück. Der Betriebsrat sei nun wahrlich nicht das Wettbewerbshindernis, eher das WLTP-Desaster. Das sei ein klares Versagen des Managements gewesen. Weitere kämen hinzu. Der Golf 8, der eigentlich im Sommer kommen sollte, 100.000 Fahrzeuge, der kommt jetzt erstmal nicht. Die Software funktioniert nicht. Dann wird der Motor fehlen. Neue Zulassungsprobleme zeichnen sich ab. Das müsse eigentlich aufgearbeitet werden und auch personelle Konsequenzen haben, sagt Osterloh. Wenn man jetzt 1.400 Auszubildende im Tarifvertrag hat und dann etwas weniger ausbildet oder nicht alle übernimmt, das würde die Probleme nun wahrlich nicht ansatzweise aufwiegen. Er sagt, der Zukunftspakt reicht als Basis für das, was zu tun ist. Wenn das Unternehmen jetzt an anderer Stelle etwas wegbricht und man meint, ein neues Sparprogramm zu brauchen, das sei dem Betriebsrat noch nicht bekannt und Gespräche darüber seien auch noch nicht angeboten.
Ganz konkret weiß man das dann in der nächsten Woche, was VW plant, nicht wahr?
Wird man sehen, dass das die Themen nächste Woche beherrschen wird.
Alexander Budde, neues Sparpaket bei VW, neues Einsparprogramm. Wie stellt sich die Börse dazu, Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal?
VW-Aktien gehören zu den Verlierern im DAX. Sie geben 1,7% nach, stehen jetzt bei 147,32 Euro. Gut, die Probleme sind ja eben genannt. Ich denke, was VW, aber auch anderen Autobauern momentan noch zu schaffen macht, das sind einfach die enttäuschenden Konjunkturdaten aus China. China ist für die Autobauer ja nach wie vor ein ganz wichtiger Absatzmarkt. Und die Rechnung ist ganz einfach. Wenn die Konjunktur dort nicht mehr so rund läuft, dann überlegt der ein oder andere vielleicht dreimal, ob er sich morgen ein neues Auto kauft oder ob er den Kauf eher fürs kommende Jahr verschiebt. Und das bekommen die Autohersteller durchaus zu spüren.
Was das Börsengesamtbild angeht, das düstere Konjunkturbild, das Mario Draghi gestern mahnte, die Meldungen, nach denen es im Moment doch nicht so gut läuft in den Gesprächen zwischen Washington und Peking in puncto Handelsfrieden. Es wäre erstaunlich, Claudia Werle, wenn das keine Wirkung hätte an den Aktienmärkten.
Ja, das ist richtig. Und das alles kommt ja auch nicht von ungefähr. All diese Zahlen sind ja eigentlich eine Bestätigung dessen, was viele Wirtschaftsforschungsinstitute oder andere Institutionen bereits gesagt haben. Der DAX gestern schon deutlich im Minus. Dieser Trend geht heute weiter. Wir sehen ihn aktuell 43 Punkte tiefer bei 11.447.
Vonovia, der Immobilienkonzern, hat ungeschlagen schwache Beliebtheitswerte als Vermieter. Gestern hat der Konzern aber sehr gute Zahlen vorgelegt und das sorgt immer noch für Kurszuwächse. Sind es die Zahlen oder müssen wir doch wieder zurückdenken an Mario Draghi?
Ja, im Prinzip ist wirklich beides richtig. Die Aktien des Immobilienkonzerns haben heute ein neues Rekordhoch erreicht, stehen jetzt bei 45,53 Euro. Überhaupt europaweit stehen Immobilienwerte hoch im Kurs. Und ja, wir müssen dabei auch an Mario Draghi denken, denn wenn er jetzt die Zinswende nach hinten verschoben hat, dann bedeutet das ja nichts anderes, dass viele Menschen kaum Zinsen für ihr Erspartes bekommen. Und manch ein denkt einfach über Alternativen nach. Und auch für die großen Immobilienkonzerne sind diese niedrigen Zinsen dann, ja, man kann schon sagen, ein Glücksfall. Denn dadurch sinken wirklich die Finanzierungskosten etwa für Wohnungs- oder für Häuserkäufe. Banken hingegen, die gehören eher zu den Verlierern des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes. Die Geldhäuser können sich zwar zu günstigeren Konditionen Geld bei der EZB leihen, müssen aber dieses niedrigere Niveau an die Kunden wieder weitergeben. Und von daher fehlt das dann am Ende des Tages in der Firmenkasse. Und ich denke mal, nicht umsonst kommen dann auch immer wieder Gerüchte hoch, dass Deutsche Bank und Commerzbank zusammengehen könnten. Beide Papiere heute jedenfalls im Minus.
Jetzt hatten wir Autofahren, Wohnen, Finanzwerke, Werte, sonst noch DAX-Aktien, die auffielen?
Ich nenne nochmal den Zahlungsabwickler Wirecard. Der hofft bald wieder zur Tagesordnung zurückkehren zu können. Da gibt es Gerüchte wegen Marktmanipulationen und die Aktien heute immerhin fast 5% im Plus.
Blick noch auf Nebenwerte, Ihnen auch viel.
Dann nenne ich eigentlich nur einen, und zwar den Automobilzulieferer Schaeffler. Die Aktien geben 1,5% nach. Das hängt mit einer Verkaufsempfehlung für die Papiere zusammen.
Euro, Anleihen und das Gold zum Schluss.
Der Euro, gestern deutlich an Wert verloren, steht aktuell bei 1,1239 $. Die Umlaufrendite unverändert bei 0,03%. Und die Feinunze Gold kostet aktuell $1,299,50.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Doris Schäfer-Noske. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.